Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 11. Warum lässt Gott mich scheitern? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Ich sitze wieder an einem Tisch mit Knut Nippe, aber diesmal
an einem neuen Tisch.
An einem neuen Tisch. Ja. Wir sitzen diesmal nicht bei dir, Knut, in Neustadt.
Sondern bei dir, Malte Dietje. Du musst auch noch genannt werden.
Der vollständige Name. Genau, hier in meinem Büro in Hamburg. Und wir nehmen eine neue Folge auf Tischgespräche. Und unser Format ist ja, dass wir dankenswerterweise von unseren Hörern Fragen zugesandt bekommen.
Für die wir uns eigentlich jedes Mal wieder neu herzlich bedanken müssen, weil so die total toll sind und anregend und auch uns dazu bringen, dass wir nochmal in die Bibel gucken und Sachen nachgucken und so weiter. Also wir können nicht auf alles immer eingehen, dafür ist es nämlich auch zu viel, aber viele von denen können wir privat auch noch, also bringen uns privat auch weiter. Also da sind wir unseren Hörern echt verschuldet. Vielen Dank.
Und heute haben wir eine Frage. Und die möchte ich einmal vorlesen. Hier schreibt der Hörer: Eine Frage, die ich mir häufig stelle, ist, warum lässt Gott mich scheitern? Jeder von uns kennt das Gefühl zu scheitern, in kleinen, aber auch in großen Dingen, die uns am Herzen liegen. Häufig fällt es schwer, auch in Diskussionen mit Gott im Gebet zu verstehen und zu akzeptieren, warum er mich scheitern lässt. Egal, wie viel man grübelt, betet und mit Gott diskutiert, am Ende bleibt häufig die Frage: Gott, wieso machst du das?
So. Ja, und Malte will das heute beantworten und ich lausche hier.
Nicht ganz, aber also ich finde erstmal, das ist ja schon eine ganz schöne taffe Frage.
Ja, ist eine super Frage, habe ich mich gefreut. Und ich kenne den Hörer auch, also ja. Mhm.
Und ich finde es tatsächlich schwer, solche Fragen zu beantworten, ohne den persönlichen Hintergrund zu kennen. Bei solchen Fragen finde ich es besonders wichtig, eigentlich zu verstehen, was konkret Sache ist. Und da ist manchmal schwierig, so eine ganz allgemeingültige Antwort zu geben. Ja. Das würde ich gleich am Anfang gerne vorwegschießen.
Und trotzdem können wir heute nur allgemein bleiben.
Genau, so ist das. Und ich dachte am Anfang, naja, ist ja die alte Frage nach dem Leiden. Und dann habe ich nochmal mehr drüber nachgedacht und denke jetzt, nee, das ist nochmal eine andere Frage. Also der Hörer fragt nicht, warum gibt es Leid in der Welt, warum leide ich, sondern es geht vor allen Dingen um die Frage nach Scheitern. Warum lässt Gott mich scheitern? Ich glaube, das geht vielen Christen so. Vielleicht fallen dir Momente ein, Situationen ein, wo so eine Frage aufkommen kann.
Wo man scheitert, ja, da ist ja alles denkbar. Also, dass man sich was vorgenommen hat. Einer unserer Hörer hat uns geschrieben, er ist ein Bibellesebehindert oder so. Ja, also dass man sich vorgenommen hat, so jetzt will ich mal regelmäßig Bibel lesen und richtig in Gottes Wort forschen und so. Und dann merkt man, der innere Schweinehund ist doch zu groß. Oder bei mir ist es häufig mit Gebet, also Fürbitte für andere, was ich mir vornehme und wozu ich mich auch verpflichtet habe, als Pate zum Beispiel und so weiter. Und wo ich mir immer neue Tricks ausdenke, wie ich mich dazu motivieren kann und mich überhaupt daran erinnern kann. Und trotzdem ist mein Gebets- und vor allen Dingen mein Fürgebetsleben, ich weiß nicht, wie man es nennt, ist kann ich kein Buch drüber schreiben, ja. Also solche Sachen, oder man hat sich irgendein Projekt überlegt, wo man denkt, das ist doch eine gute Sache und dann geht's kaputt. Aber es kann natürlich ganz andere Sachen auch sein, dass man in einer Beziehung scheitert, dass eine Freundschaft in die Brüche geht und man denkt, wie konnte das passieren? Da habe ich so viel von erwartet. Und also tatsächlich, also was in der Frage steht, jeder von uns kennt das. Ich glaube, es gibt da viele, viele Möglichkeiten, wo man Scheitern erlebt im persönlichen Leben.
Wir haben gerade in der Gemeinde so ein Projekt, dass wir wieder gemeinsam Bibel lesen. Ja. Das ist eine gemeinsame Bibellese.
Cool. Und
gestern haben wir über den Text von Jakob gesprochen, die Himmelsleiter, wo er Gott begegnet, mitten da im Nichts. Und Gott begegnet ihm und macht ihm diese riesigen Zusagen, was er alles für ihn tun will. Und ich finde das irgendwie schon faszinierend, wie Jakob darauf reagiert. Er sagt nämlich, ja, wenn du das wirklich tust, dann mache ich auch das und das für dich.
Ja, also ist ja, schon, ja, ja, ja.
Also Gott bringt kein Wenn rein, aber Jakob bringt ein Wenn ja. rein. Und also er macht große Versprechen, was er auch alles für Gott tun will. Und wenn man so die Jakobsgeschichte dann weiterliest, dann weiß man, dass Jakob nicht unbedingt alle seine Versprechen...
Ja, er sagt, ist das nicht auch da, wo er sagt, oder das ist später, ne, wo er sagt, wenn du das machst, dann bist du mein Gott. Bis ja, dahin ist er das. Immer,
genau.
Bis dahin ist er immer nicht nur Gott der Väter, mhm. aber da sagt er, ey, wenn du das machst, dann genau. bist du mein Gott.
Ja. Also er macht Gott auch große Versprechen.
Und ja.
ich glaube, das kennen auch viele. Also ich kenne das immer noch als, eher so als 14-, 15-Jähriger, wenn ich dachte, oh Gott, wenn du mir bei der Mathearbeit hilfst, dann lese ich auch die nächsten 3 Wochen jeden Tag in der Bibel oder so. Das ist ja noch so eher ein bisschen süß mit 14, 15, aber mhm. man macht ja auch schon Gott irgendwie Versprechen oder man hat irgendwie auch einen inneren Anspruch daran, wie sein eigenes christliches Leben aussehen soll. Und dann mache ich zumindest immer wieder die Erfahrung, dass die Realität ganz anders aussieht manchmal als so, wie ich mir in meinem Kopf vorstelle, wie christliches Leben eigentlich sein müsste. Und dann ist ja die Frage, warum lässt Gott das zu?
Ja, und also ich will da nochmal ergänzen, es, bei der Frage denkt man natürlich vielleicht an so christliche Vorhaben und christliche mhm. Projekte, so wie Bibel lesen oder beten oder sowas. Aber die anderen Sachen sind ja auch noch da. Also wie zum Beispiel die Mathearbeit. Mhm. Ja, warum lässt Gott mich eigentlich immer durch die Mathe-Klausuren rasseln? Ja, wo mhm. ich doch das brauche, um so. Ne? Also es gibt ja auch diese ganz banalen Sachen, wo man sich denkt, ja, nun lebe ich doch nach Gottes Willen und so weiter und lebe ein Leben des Segens und bin immer noch schlecht in Mathe. Und wieso hat Gott mich so dumm gemacht oder was weiß ich? Also es gibt ja auch noch diese anderen Scheitersachen bleiben ja genauso noch eine Anfrage auch.
Und es passt ja auch oft nicht mit unserem Bild von Gott zusammen.
Ja.
Gott als guter, liebevoller Vater.
Der uns alles gibt, was wir brauchen
und
uns wünschen.
Der nur das Beste für uns will. Genau.
Ja.
Warum sollte der für mich wollen, dass ich immer wieder durch die Mathearbeit durchrassle?
Ja.
Oder durch die größeren Dinge im Leben? Und da wäre jetzt so, glaube ich, ja, wären wir jetzt dran in dieser Folge zu gucken, ob wir da von der Reformation, von Luther, aber auch von der Bibel her irgendwie, vor allen Dingen von der Bibel her.
Wir haben ja, gerade. Also,
wir haben einen Hörer,
das
der hat
tolle,
gesagt, wir machen immer so viel Luther und am Ende ist es doch egal. Am Ende ist doch entscheidend, was die Bibel liest. Und da hat er irgendwie auch recht.
Hat er recht. Was wir an Luther eben gut finden, ist, dass er uns auf Sachen in der Bibel aufmerksam macht, die eben oft übersehen werden. Also
genau.
Luther ist der der Zeiger auf die Bibel. So, die Bibel ist das, wo man eigentlich hinguckt. Wenn der Kluge auf den Mond zeigt, guckt der Dumme auf den Finger. Wir wollen auf den Mond gucken und das ist die Bibel. Oder die Sonne oder was weiß ich.
Und was sagt die zu dem Thema? Hast du was?
Ja, na, ich wollte, wir haben uns ja beide vorbereitet. Darf ich nochmal einen Schritt zurück? Ich habe nochmal überlegt mit dem Scheitern, dass es eigentlich 3 Möglichkeiten gibt, warum ich scheitere.
Okay.
Ja. Entweder ich bin schuld oder jemand anders ist schuld oder ich habe einfach Pech. Also niemand ist schuld. Ja, kann ja auch sein. Das sind doch eigentlich die 3 Möglichkeiten, wieso ich scheitere. Und ich glaube, mit allen 3 Sachen muss man umgehen können. Und muss man, und das muss jeder umgehen können, klar, ob Christ oder nicht. Die Frage ist eben, macht Christ seinen Unterschied bei den Sachen? Und das kann auch, also ich glaube, dass manchmal Leute denken, ja, wenn ich Christ bin, dann mache ich ja alles richtig. Gott zeigt mir, wie alles richtig geht. Also dürfte eigentlich zum Beispiel dieser erste Faktor ausgeschaltet sein. Oder Gott beschützt mich, dass jemand anders mir meine Sachen kaputt macht. Also es gibt ja Sachen, die scheitern, obwohl ich mein Bestes gegeben habe, aber jemand anders kommt und macht es kaputt. Mhm. Und da frage ich mich auch, Gott, wie kannst du das zulassen? So. Oder es gibt eben, weder ich habe was, du planst das schönste Gemeindefest, ja, alle sind motiviert, alle bereiten sich vor, alles super und dann ist Wolkenbruch an dem Tag. So. Ja. Da sagt man, oh Gott, warum heute?
Mhm.
So. Also ich glaube, das sind die Bereiche, in denen man in denen man das erlebt und in denen man gucken kann und wo die Fragen auch vielleicht ein bisschen unterschiedlich beantwortet werden müssen. Aber das fiel mir nochmal so ganz allgemein mhm. ein. Auf die Frage, warum scheitere ich? Das sind so 3 Gründe.
Okay, ja. Wo man dann auch nochmal eine verschiedene Antwort im Grunde braucht für jeden Punkt, auch so ein bisschen. Also hängt zusammen, aber...
Genau, und es ist ja so zum Beispiel so ein Punkt, wenn ich durch die Mathearbeit fall, manchmal mixt sich das ja auch, ne? Mhm. Liegt das jetzt daran, dass ich zu wenig gelernt habe, dann ist es meine Schuld, oder liegt es daran, dass Mathe tatsächlich, dass Gott mir nicht so das Mathe-Game gegeben hat, ja?
Und am Ende ist ja auch in Anführungsstrichen auch ein bisschen egal, woran es liegt. Also, dass Christsein mit Scheitern zusammenhängt,
ja.
Ja, egal, ob es an mir liegt, egal, ob Gott es so fürchtet oder ob es an anderen liegt. Und was ich total spannend finde bei Luther, was er, glaube ich, auch in der Bibel entdeckt, dass er sagt im Grunde, das ist auch authentisches christliches Leben.
Genau. Ich glaube, ein Missverständnis ist, dass man denkt, Christsein heißt weniger scheitern. Mhm. Ja? Christsein heißt, die Verbindung zu dem zu haben, der alles perfekt weiß und alles perfekt mit mir will. Und deswegen gibt es in diesen drei Bereichen meine Schuld, fremde Schuld, Pech, gibt es eigentlich keine Probleme mehr. Und das würde Luther Schwärmerei nennen. Ja, das ist ein total unrealistisches Bild vom Christsein, sondern du auch als Christ bist du diesen Faktoren ausgesetzt. Und Christsein heißt in keiner Weise, dass du davon beschützt wirst. Die Frage ist, wie gehst du damit um, also mit fremder Schuld? Rennst du dem immer hinterher oder ist das für dich auch ein Anlass, was über Vergebung zu lernen und zu gucken? Ja, da hat jemand mir meinen Traum kaputt gemacht und das kann ich ihm jetzt sein Leben lang nachtragen oder ich kann sagen, okay, das ist jetzt hier ein Übungsfeld, um Vergebung zu lernen. Aber tatsächlich glaube ich, und das findet man tatsächlich in der Bibel, die scheitern doch alle immer wieder. Und es ist doch ein völlig falsches Bild vom Christsein zu sagen, ja, erst scheiterten sie, dann haben sie sich bekehrt und dann scheitern sie überhaupt nicht mehr.
Weil ja so auch die Biografien nicht verlaufen.
Genau.
Also, Noah ist ja der mit Gott wandelt, der wandelte vor Gott ist der Fromme. Und die letzte Geschichte, die wir von ihm hören, ist, wie er besoffen in einem Zelt ist und so besoffen ist, dass er sich nicht mehr anziehen kann und eigentlich völlige Scham und Schande. David ist am Anfang der große Held.
Genau.
Und eigentlich die zweite Hälfte seines Lebens ist das ein einziges Trauerspiel.
Ja, mit Ehebruch und Ehebruch und Mord, ne? Also wo er den Ehemann quasi in den Tod schickt und so weiter. Genau, und ich habe da mal eine tolle Predigt gehört, wo der Prediger sagte, kannst du dir vorstellen, dass die größte Sünde und das größte Scheitern in deinem Leben noch vor dir liegt? Mhm. Ja, und dann geht er eben auf biblische Personen ein, die angefangen haben, mit Gott zu leben und die ihre größte Niederlage, auch selbstverschuldete Niederlage, erst später erlebt haben. Mhm. Mose auch, der Hoffnungsträger, und dann versemmelt er das mit dem verheißenen Land und darf selber nicht rein und so. Also tatsächlich ist die Geschichte, die Bibel nicht erzählt, werde Christ und du hast keine Fehler mehr oder du machst keine Fehler mehr, sondern eher werde Christ und du gehst mit deinen Fehlern anders um. Und du hast jemand, der dich trotz deiner Fehler liebt und der dir vergibt. Also ich glaube, Vergebung ist bei diesen Scheiterfragen, bei der Frage, bin ich schuld oder ist jemand anders schuld? Schuld kann man hier unterschiedlich verstehen, aber man kann es eben tatsächlich auch als Schuld, es gibt Punkte, da hat das wirklich was mit Schuld zu tun. Mhm. Und da hat das was mit Vergebung zu tun. Christsein heißt für mich eigentlich zum Scheitern zu stehen. Ja, ehrlich zu werden über meine Schuld und zu sagen, ja, und das ist genau der Punkt, wo ich merke, das ist der Grund, warum ich Christ bin. Ich merke in meinem Leben, dass ich Jesus brauche, um Vergebung zu kriegen, um anderen zu vergeben. Und um, wenn ich Pech habe, jemanden zu haben, bei dem ich mich beschweren kann und zu sagen, ja, das ist doch echt scheiß ungerecht.
Tim Keller bringt das mal ganz gut auf den Punkt und sagt, das Evangelium ist nicht nur das ABC des christlichen Glaubens, sondern das A bis Z.
Ja.
Also es ist nicht nur das, womit man anfängt, sondern man braucht die gute Nachricht von der Vergebung, die wir in Christus haben. Von dem Moment an, wo ich Christ werde, bis zu meinem Tod.
Genau, und wachsen im Glauben heißt eben, ich wiederhole mich, wachsen im Glauben heißt eben auch nicht immer weniger scheitern, sondern immer schneller zuzugeben, wo man scheitert, anderen schneller zu vergeben. Ich glaube ja, das Wachsen in Sachen, also ich scheitere ja auch, wenn ich einen neuen Lebensbereich habe, wo ich mehr Verantwortung kriege, ja, wo ich in irgendwas wachse, wo ein neuer Lebensabschnitt beginnt, dann ist das ja immer ein neues Feld mit neuen Möglichkeiten zum Scheitern. Ja, also wo ich wieder neue Fehler mache. Je älter ich werde und je mehr Verantwortung ich kriege, desto mehr Möglichkeiten zum Scheitern habe ich ja, die ich auch nutze, also die ich auch wahrnehme, sag ich mal so, ja. Also der Wachstum liegt nicht da drin, dass ich immer perfekter werde.
Ich lese gerade ein Buch, das mir gerade zu dem Thema irgendwie sehr wichtig ist. Es ist von einem Lutheraner aus Amerika geschrieben, Stephen Hine heißt er, und das Buch heißt The Christian Life, Cross or Glory, also das christliche Leben, Kreuz oder Herrlichkeit. Er beobachtet ja und sagt, als Christen sind wir ja mit Jesus verbunden, durch die Taufe, durch den Glauben, und Jesus ist ja am Kreuz gestorben und auferstanden. Und die Frage ist, Was ist für uns etwas bestimmender im christlichen Leben, die Realität des Kreuzes oder die der Auferstehung? Und er bringt das etwas so auf die Formel und sagt, für Jesus ist das Grab schon leer. Der wandelt schon siegreich und in Herrlichkeit im Himmel und ist, ist schon. Aber wir Christen liegen noch im Grab. Für uns steht die Auferstehung noch auf. Das ist so ein bisschen auf den Punkt gebracht und das ist natürlich in der Bibel auch etwas vielfältiger und komplexer. Aber ich glaube, das ist schon eine Spur. Zum Beispiel Römer 6,5, also im Römerbrief, wo Paulus über die Taufe redet, da sagt er, denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in seiner Auferstehung gleich sein. Also dieser Sieg, den Jesus hier hat über Tod, Teufel, Hölle und Sünde, den haben wir auch mehr in Hoffnung als jetzt schon in Gegenwart. Und christliches Leben heißt nicht, ich renne siegreich von einer Etappe des Lebens, sondern es ist ein Leben unter dem Kreuz. Und das Kreuz, das heißt auch, dass wir mit Christi Leiden verbunden sind. Und das heißt, dass das christliche Leben auch ein Leben ist, was vom Leiden geprägt ist und dementsprechend auch immer mit Scheitern zusammenhängt.
Und es ist doch erstaunlich, dass selbst die Jesusgeschichte, ja, selbst in den Evangelien erlebst du, dass Jesus scheitert. Obwohl bei Jesus der erste Punkt völlig wegfällt. Ja, es ist nie seine Schuld, sag ich mal. Und trotzdem erlebst du, dass er irgendwo hinkommt und predigt und die Leute hören ihm nicht zu. Ja. Und er kann dort nichts tun. Ja. Also selbst Jesus rennt nicht von Erfolg zu Erfolg. Im Gegenteil. Ja, die Leute sagen auch, ja, also so viel ist mit dem ja doch nicht los und so weiter, weil sie das erwarten. Mhm. Also genau, ich würde sagen, also in der Bibel steht ja auch, dass wir durch Jesus mehr als Überwinder sind, ja, also mehr als Sieger. Diese Sachen, ich habe den Hein heißt der, also dieser Sieg Jesus, der gehört uns ja. Ja. Und das heißt, wir sind unabhängig. Wenn ich scheitere, dann fühle ich mich auch in meiner Identität gekränkt. Ich bin ja nicht nur traurig, dass mein Projekt nicht geklappt hat, sondern ich halte mich auch für ein Versagen und denke, ich bin scheiße. So, ja. Oder ich bin Loser. Und das Tolle ist ja, dass sozusagen ich unabhängig werde von diesen Erfolgserlebnissen. Ich freue mich, also ich gönne jedem sein Erfolgserlebnis, ja, ich will da gar nichts gegen sagen. Aber die Abhängigkeit davon, die ist nicht mehr nötig, weil ich bin abhängig von Jesu Erfolgserlebnis an der Auferstehung. Und dadurch bin ich auch freier und kann hoffentlich, es fällt mir immer noch schwer genug, ja, ich bin da noch am Wachstum, auch meine Misserfolge oder meine selbstverschuldeten Scheitern da offener mit umgehen. Und wieder neu anfangen. Das ist für mich, es gibt ein Luther-Zitat, was mir mal ein Professor in einem Buch als Widmung geschrieben hat und was ich aber leider nicht finde, also wo er das her hat. Procipere est incipere. Ja, das heißt, fortschreiten heißt anfangen. Es gibt das noch ausführlicher, heißt immer neu anfangen. Also, dass ich dadurch wachse, dass ich immer neu anfange. Und das finde ich, ist ein tolles Bild für einen christlichen Glauben. Was Luther auch sagt, Buße heißt täglich neu sich zu Jesus, also Jesus Christus will, dass wir täglich neu Buße tun. Also ständig neu anfangen. Ich habe mehrere Bereiche in meinem Glaubensleben, die so aussehen. Zum Beispiel Fürbitte. Ja, ich scheitere da immer wieder und fange wieder neu an und fange wieder neu an und fange wieder neu an. So ist meine Erfahrung in manchen Glaubensdingen. Eine Bibelstelle, die mir in der Hinsicht dann auch noch gut gefällt, ist Sprüche 24,16. Der Gerechte fällt siebenmal hin und steht siebenmal wieder auf. Ja, das drückt das für mich aus. Das finde ich so cool. Mhm. Der Gerechte ist nicht der nie hinfällt. Der Gerechte, sieben ist ja auch so ein Ausdruck für umfassend, ja, also oft. Der Gerechte fällt dauernd hin und steht dauernd wieder auf. So, das finde ich cool.
Ich will noch mal eine Schippe draufpacken. Die Frage ist ja, ob Gott das auch manchmal sogar aktiv macht. Also nicht nur wir mit unserer Sünde und scheitern, ob Gott das sogar aktiv macht, dass wir scheitern. Und ich habe am Wochenende das Privileg gehabt, mit anderen Theologiestudenten zusammen zu sein und einem Theologen. Und wir haben über Luthers Kreuzestheologie gebrütet. Hat mal so eine Disputation gehalten in Heidelberg. Das sind die Thesen, die daraus
Da machen wir nächstes Jahr eine Folge drüber. Dann hat sie nämlich 500 Jahre
genau.
Jubiläum.
Die sind super. Also die sind auch nicht so ewig lang. Also das kann man auch mal lesen. Und da gibt es eine These. Also Luther ist da schon das echt dunkel auch. Also das geht einem echt schon zu Herzen. Da schreibt er oder... Da zitiert er 1. Samuel 2, Vers 6 und 7. Da steht nämlich, der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Also Gott macht das in gewisser Hinsicht hier mit Luther absichtlich, dass er uns tötet, dass er uns auch zerstört hin und wieder, dass er unser Leben auch in Schutt und Asche legen kann. Das macht Gott mitunter. Und dann ist die Pointe, warum tut er das? Und jetzt nimmt Luther noch ein zweites Bibelzitat. Jetzt springt er zu Jesaja 53, Vers 3. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und er sagt, das ist nicht nur Jesus, das ist auch das christliche Leben. Mhm. Gott macht das manchmal, dass er das christliche Leben in Schutt und Asche legt, dass wir dastehen als die verachtetsten und kaputtesten Menschen auf der ganzen Welt. Und dann sagt er, damit wir am Ende auch nur merken, dass wir wirklich nichts anderes haben als das Vertrauen darauf, dass Jesus allein reicht.
Ja, einmal das. Und Gott benutzt dann trotzdem diese Sachen sogar noch zum Segen. Also das ist doch auch beim Kreuz, ja, das Kreuz ist doch das Scheitern Jesu. Mhm. Und das der wird wie ein Verbrecher. Und da, wo Gott am schwächsten scheint und am gescheitertsten scheint, das ist das Heilsereignis, durch das Gott die ganze Welt rettet. Ja, und wo sozusagen, das ist die größte Tat Gottes.
Gottes Scheitern ist unser Segen.
Genau. Also Gott, ich will damit das Scheitern nicht schönreden. Also ich scheitere nicht gerne. Ich ermutige auch niemanden zum Scheitern. Aber es passiert, dass ich scheitere oder dass jemand anders scheitert oder dass in der Bibel die Leute scheitern, dass Gott das auch zulässt, ja, bewusst. Bei David ist das nämlich auch bei dieser Sache mit Bathseba, wo er sagt, ja, dass du hast da sozusagen deine Hand von mir weggenommen und hast damit ich mal sehe, wer ich eigentlich bin, wenn du mich nicht die ganze Zeit beschützt. Das ist passiert, damit du Recht behältst in deinem Wort, dass alle Menschen böse sind. So, also manchmal lässt Gott sozusagen zu, dass wir scheitern. Und dann benutzt er das trotzdem noch, um Segen zu wirken. Ja, das ist also, ich habe doch schon Predigten gehört, wo Leute sich verhaspelt haben, nicht weiter wussten und durcheinander waren und nicht richtig reden konnten. Und es war daneben. Und durch diese Predigt hat Gott ganz große Dinge gewirkt. Und es gibt andere, die können super reden, ja, sind die tollen Rhetoriker. Und Gott sagt, nö, ich benutze lieber den Stottertypen. Ja, ist so.
Hat Paulus ja von sich auch gesagt. Ja. Ich kam nicht. Also die gesamten Korintherbriefe sind durchzogen davon, dass Paulus immer wieder sagt, ey, ich kam zu euch in Schwachheit. Es waren nicht die Argumente, die am Ende gezogen haben, sondern es war Christus. Und das würdet ihr nicht checken, wenn ich in Stärke da wäre.
Ja.
Und ich finde immer noch diese Stelle, im Grunde seit meinen Jugendjahren, 2. Korintherbrief, Kapitel 12, wo Paulus mit Gott ringt und er diesen Stachel im Fleisch hat und Gott sagt...
Genau, und nimm mir das doch weg, damit ich endlich perfekt bin. So.
Nein, sag Gott, lass dir an meiner Gnade genug sein, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.
Ja.
Ich habe das mal bei mir im Leben... Das war bei mir im Jahr 2011. Ich war bis dahin irgendwie so richtig gut immer durchgestartet. Also ich habe sehr schnell Theologie studiert mit einem guten Abschluss. Also der Sommer 2011 war für mich eigentlich perfekt. So, ne? Also mein Studium mit super Noten beendet, eine Promotion direkt vor mir, in dem Sommer geheiratet. Also eigentlich das ganze Leben war perfekt aufgestellt. Und dann habe ich es erlebt, das, was ich noch brauchte, war ein gutes Stipendium für meine Promotion. Ich dachte, naja, mit meinem Abschluss gar kein Problem. Und dann kam nur Absagen und Absagen und Absagen und Absagen rein und das hat mich total fertig gemacht. Und das war auch ein Moment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, wo Gott mir was über mich selbst gezeigt hat. Also wo er auch, ich weiß ja eigentlich, dass im ersten Gebot steht, dass man Gott über alle Dinge lieben soll, ne, im Katechismus, wir sollen Gott mehr als allen Dingen lieben, vertrauen und fürchten. Und ich merkte, nee, am Ende ist mir Gott gar nicht so wichtig wie mein cooles Erfolg. Christliches Leben, ja. Ja, natürlich nicht mit weltlichen Erfolgsmaßstäben, aber mit christlichen Erfolgsmaßstäben.
Ja, genau, das ist viel besser.
Genau, das war mir im Grunde eigentlich wichtiger als Gott. Und das ist seine Art auch von Pädagogik, im Grunde mir auch zu zeigen, mit auch Scheitern in der Zeit zu zeigen, hey, am Ende hast du nur mich und nichts anderes. Mhm. Und das soll dir genug sein. Und Luther sagt, im Grunde, das fördert auch unseren Glauben, dass Gott uns auch leiden lässt, weil er uns wirklich auch alle falschen Sicherheiten manchmal entreißt.
Ja, und man darin eben tatsächlich erkennt, wer Gott ist, ne? Und wie groß er ist und wie geduldig und vergebungsbereit und so. Also dieses Denken, ja, wenn ich Christ bin, dann gelingt mir alles. Ja, dann ist Gott ja nur so ein Mittel zum Zweck für mein erfolgreiches Leben, ja. Mhm. Aber Gott will nicht Mittel zum Zweck sein, so, sondern ja. Gott will mir zeigen, dass er die Person ist, auf die ich bauen kann, ja, der zu mir steht, auch wenn ich scheitere. Da sind sowohl Erfolge als auch Niederlagen mhm. ein Trainingsfeld. Die ja. Erfolge haben auch ihre Gefahr.
Auch ihre Versuchung.
Und ihre Versuchung. Und so sind die Niederlagen. Und natürlich, ich wünsche jedem mehr Erfolg als Niederlagen. Ist ja gar keine Frage. Ist ja viel angenehmer. Ich wünsche den Leuten ja lieber das Angenehme. Aber Niederlagen gehören auch dazu. Die gehören auch zum Wachstum dazu und gehören auch dazu, um Gott in dem kennenzulernen. In manchem sogar besser kennen. Also ich glaube, dass man Gott in Niederlagen besser kennenlernen kann als in Erfolgen. Zum Glück gibt's beides, ja. Also muss man auch sagen, es gibt, ich habe mal auf so einer christlichen Webseite so ein cooles T-Shirt gesehen, das wollte ich eigentlich immer mal haben, aber die haben es rausgenommen. Jesus is for losers. Ja?
Okay.
Christ Hold Fast hatten das in ihrem Shop. Das fand ich, also das fand ich nicht nur provozierend, sondern das fand ich auch klug. Genau. Also Jesus ist für die Verlierer, die ihn brauchen. Ja, nicht für die Gewinner, die jetzt noch ein bisschen cooler sind, so. Sondern für die ihn nötig haben. Und in meinem Scheitern, auch wenn andere schuld sind oder auch wenn gar keiner schuld ist, merke ich, dass ich Gott nötig habe und sei es, dass ich zu ihm gehe und ihm die Ohren voll heul oder mich auch auskotze und das immer auch sage, wie ungerecht ich das finde. Das finde ich ja auch toll, dass das auch geht. In der Frage stand ja auch drin, ich diskutiere mit Gott und manchmal kriege ich keine Antwort.
Ein Gebet, ja.
Das kenne ich auch, dass man keine Erklärung kriegt, aber ich habe wenigstens einen Ort, wo ich mit meinem Frust hingehen kann und Gott hält das aus. Und da muss ich auch sagen, dass in der Bibel manche Leute wesentlich rauer und härter mit Gott reden, als wir uns das oft so trauen. Also und die Bibel dadurch fordert Gott uns ja heraus, dass wir eben unseren Frust auch sagen können. So.
Das ist das eine, was ich wichtig finde. Und ich habe, als ich mir mal die Frage mir so angeguckt habe und drüber nachgedacht habe, habe ich so ein bisschen so die Frage im Hinterkopf, ob das Gebet alleine der gute Ort ist, das so für sich zu klären. Also ich finde, der Gebet ist auch ein guter Ort, auch den Frust so rauszulassen. Aber man kann, glaube ich, auch daran verzweifeln, wenn man jetzt nur versucht, im Gebet darauf eine Antwort zu finden. Und was wir auch versuchen in dieser Folge ist, immer auch wieder biblische Texte ins Spiel zu bringen, die ja klar davon sprechen und reden, dass Scheitern Bestandteil ist und die auch auf diese Frage eine Antwort geben. Also das ist gut, solche Fragen im Gebet zu bedenken, aber auch immer wieder auf Gottes Wort zu gucken, was Gottes Wort selber dazu sagt, warum wir scheitern und das Scheitern dazugehört. Also für mich ist immer noch der Klassiker ist Römer 7. Also der Römerbrief, der davon redet, dass wir alle Sünder sind und dann davon redet, dass wir alles haben in Christus. Und dann auf einmal kommt das Kapitel, wo Paulus sagt, was ich nicht tun will, das tue ich und was ich tun will, das tue ich nicht. Und
ich elender Mensch.
Elender Mensch, die Sünde wohnt in mir und man fragt sich, was geht denn da ab? Soll das das christliche Leben sein? Ja.
Ich finde, also das ist vielleicht auch in unseren Gemeinden eine Kulturfrage, weil wir oft uns eher die Geschichten so erzählen, ja, ich hatte ein Problem und dann habe ich gebetet und dann hat Gott geholfen. Und es gibt ja diese Geschichten und oder dann hatte ich Erfolg und dann habe ich die Mathearbeit geschafft oder was weiß ich.
Das ist auch die coole Musik ein.
Ja, genau. Also und diese Geschichten gibt es und das ist ja auch super und da kann man auch Gott dankbar für sein. Aber wenn es nur diese Geschichten gibt und es nicht mehr die Geschichten gibt, die es in der Bibel auch gibt, dann wird was schief und deswegen, also dann wird tatsächlich was verzerrt. Und deswegen freue ich mich, dass die Bibel diese anderen Geschichten hat und ich finde, wir sollten auch lernen, sie uns auch wieder zu erzählen, dass wir auch miteinander über unser Scheitern reden, dass wir offen und ehrlich werden und das ist ja so, wenn du das machst, die Leute sagen häufig, ach du auch, oh, ich dachte, ich wäre alleine. Ja, und du denkst, wieso denkst du, du bist alleine? Ja, das geht doch allen so. Also und inzwischen ist es so, die mir erzählen, dass es bei denen nicht so ist, ich kenne ja auch solche Leute, die sagen, sie kennen gar kein Scheitern mehr, da bin ich misstrauisch. Donald Trump hat mal gesagt, als er gefragt wurde, wofür er sich mal entschuldigen würde, ja, hat er gesagt, es gibt in seinem ganzen Leben nichts, was ihm leid tut und wofür er sich entschuldigen würde. Ja, das sorgt bei mir nicht für Vertrauen und Bewunderung, dass ich denke, okay, der hat alles richtig gemacht, sondern ich denke, ja, also wenn ich mir die Bibel angucke, die großen Glaubenshelden, die haben alle was, wo sie sagen, das war nicht so gut und trotzdem hat Gott mich nicht aufgegeben und hat mich gesegnet und durch mich andere gesegnet.
Die Zeit läuft uns davon. Wir sind fertig. War das Schlusswort?
Mir fällt nichts Gutes sonst ein. Wir wollen noch grüßen, ne? Ja, wollte ich noch grüßen, sagen. Genau, wir wollen andere Leute grüßen, die auch scheitern. Und zwar, wie heißen die nochmal?
Der Podcast Hart, aber herzlich.
Der Podcast Hart, aber herzlich hat uns netterweise erwähnt. Das ist toll. Wir freuen uns über andere Podcaster, besonders im Norden. Ich bin allerdings, muss mich verwehren, erstens, obwohl ich heute hier in Hamburg bin und aufnehme, ich bin sonst nicht in Hamburg, so eine Fehlinformation. Und zweitens stimmt es nicht, dass wir deren Liste klauen.
Die Themenliste.
Also die sollen uns, die können uns gerne die Themen, mit denen sie überfordert sind, können sie uns gerne zuschicken, da sind wir bereit zu. Ja. Aber ansonsten gehen wir nach den Fragen unserer Hörer. Und also herzliche Grüße an Hart, aber herzlich.
Gunnar, Markus, wir nehmen noch kompetente Leute.
Ja, genau. Dann suchen wir sie euch. Wir kennen da jemanden.
In dem Sinne. wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, tut das gerne auf allen Kanälen. Facebook, Twitter, schreibt uns eine Mail unter tischgespräche@gmx.net. Hinterlasst uns Kommentare, schickt uns eure Fragen. Das brauchen wir.
Ja,
in dem Sinne.
Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Ciao.